Am 18. Dezember vor 2 Jahren überraschte die Stadtverwaltung von Sevilla die Bürger dieser südspanischen Metropole mit einer frohen Weihnachtsbotschaft. Pünktlich zu den Feiertagen würde in allen Wohnungen wieder rund um die Uhr frisches Wasser aus den Leitungen fließen. Viele hatten sich an die Wassersperren fast schon gewöhnt. Mehr als 4 Jahre lang war im Süden der Iberischen Halbinsel kaum ein Tropfen Wasser vom Himmel gefallen. Dann aber, Anfang Dezember 1995, kehrte der lange vermisste Winterregen mit umso größerer Heftigkeit zurück. Haben die Spanier aus der Jahrhundertdürre etwas über den Umgang mit dem Wasser gelernt? Beate Weides und Stefan Michel sind der Frage nachgegangen.
An Wasser fehlt es in Spanien eigentlich nicht, global betrachtet. Dort gibt es mehr Feuchtgebiete von weltweitem ökologischen Wert als in jedem anderen westeuropäischen Land. Das Problem Spaniens besteht in der ungleichen Verteilung der Niederschläge.
In den Regionen entlang der nordspanischen Atlantikküste fallen auf jeden Quadratmeter 1600 mm Niederschlag pro Jahr, mehr als in jedem deutschen Bundesland. Die Wetterstationen in den südspanischen Mittelmeerregionen registrieren dagegen weniger als 300 mm, während in Deutschland durchschnittlich 720 mm fallen. Im Norden Spaniens regnet es fast das ganze Jahr über. Im Süden dagegen fällt der weitaus größte Teil des Jahresniederschlages in den Monaten Dezember und Januar. Die Geologen bezeichnen den 250 Kilometer langen Küstenstreifen zwischen Alicante und Almería als den klimatischen Vorposten Afrikas. Während 11 Monaten des Jahres ist das Klima dort arid, zu Deutsch wie in der Wüste.
Der faschistische Diktator Francisco Franco ging dieses Problem nach seiner Machtergreifung 1936 mit bautechnischen Mitteln an. Talsperren sollten das Wasser während des ganzen Jahres verfügbar machen, Kanäle das Niederschlagsgefälle zwischen Nord und Süd ausgleichen. Ab 1982 hat sich die dann regierende Sozialistische Partei dieses Vermächtnisses des Diktators angenommen. Daraus wurde eine Verheißung. Jedem Spanier, gleich ob er im Norden oder Süden lebt, sollte jederzeit so viel preiswertes Wasser zur Verfügung stehen, wie er braucht. Die Sozialistische Partei gab diesem Vorhaben den Namen Nationaler Wasserplan.
Bis Ende 1991 wurden in Spanien über 1000 Talsperren gebaut, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Neben zahlreichen kleineren Kanälen war der Tajo-Segura-Kanal entstanden, der das Wasser des längsten iberischen Flusses vom zentralspanischen Hochland in die trockenen Regionen Valencia, Murcia und Andalusien umlenkt. Laut Wasserplan sollte die Kapazität dieses Kanales von 600 auf 970 Millionen Kubikmeter pro Jahr erhöht werden. Das wäre fast ein Viertel des Wasserverbrauches sämtlicher deutscher Privathaushalte. Und ein neuer Kanal von noch einmal fast dem doppelten Fassungsvermögen sollte hinzukommen und das Wasser vom Oberlauf des Ebro-Flusses in den trockenen Süden leiten. Außerdem waren mehr als 200 neue Talsperren vorgesehen. Auf diese Weise sollte das künstlich bewässerte Bauernland um 6000 Quadratkilometer auf 35.000 vergrößert werden, was weit mehr als die gesamte Fläche der Niederlande ist.
Doch dann spielte die Natur den Wasserplanern einen Streich, der ein politisches Erdbeben auslösen sollte. Im Dezember 1991 blieb der Winterregen in Südspanien aus. Noch ahnte niemand, dass die folgende Missernte nur der Beginn einer Jahrhundertdürre sein würde. Denn in den folgenden 4 Jahren blieb es trocken. Andalusien im November 1995. Von den großen Stauseen sind nur kleine grüne Pfützen vor den Sperrmauern geblieben. Nun rächt sich, dass Spanien beim Bau von Kläranlagen arg ins Hintertreffen geraten ist. Die Abwässer von 16 der 40 Millionen Spanier rauschen immer noch ungeklärt ins Meer und in die Flüsse. Jetzt müssen die Menschen gewissermaßen ihre eigenen Abwässer trinken. Da die Talsperren leer sind, werden die übel stinkenden Flüsse angezapft. Alleine in der Landeshauptstadt Sevilla müssen 48 Millionen Mark investiert werden, um die braune Brühe aus dem Guadalquivir-Fluss aufzubereiten. Und trotzdem schmeckt abscheulich, was da aus den Wasserhähnen tröpfelt.
Für 12 Millionen Spanier gilt, Duschen verboten. In vielen Dörfern der südwestlichsten Provinz Huelva fließt nur noch alle drei Tage für eine Stunde das Wasser. In der 700.000 Einwohnermetropole Sevilla ist die Wassersperre auf 10 Stunden am Tag ausgedehnt worden. Und selbst im noblen Badeort Marbella fließt zwischen 14 und 6 Uhr kein Wasser mehr aus den Leitungen. Dennoch leuchten viele Golfplätze und Parkanlagen dort in üppigem Grün. Denn trickreiche Gastronomen füllen außerhalb der Sperrstunden ihre Wassertanks auf, damit das rare Trinkwasser weiter rund um die Uhr aus den Duschköpfen und auf die Rasen rieseln kann.
Und während vielerorts seit 4 Jahren kein grüner Halm mehr auf den Feldern steht, wissen einige Bauern immer noch, wie sie an große Mengen Wasser herankommen können. Vermutlich, weil sie einen kurzen Draht zur hydrographischen Vereinigung des Guadalquivir haben. Das ist einer der mächtigen öffentlich-rechtlichen Wasserzweckverbände, die es in Spanien für das Einzugsgebiet jedes großen Flusses gibt. Von einer unheiligen Allianz geht jedenfalls der Ökologieprofessor Francisco García Novo von der Universität Sevilla aus. Sein Kommentar:
Folglich werden auch während extremster Dürren wie der, die wir durchgemacht haben, als Sevilla an der absoluten Grenze mit Reserven für nur noch ganz wenige Monate angelangt war, selbst da wurden im Guadalquivir-Tal noch Felder beregnet, was absolut skandalös ist.
Infolge der Dürre fällt das spanische Wirtschaftswachstum 1995 um 1% hinter die Erwartungen zurück. In Andalusien haben 46.000 Landarbeiter ihren Job verloren. Die Arbeitslosenquote ist hier seit dem Beginn der Dürre von 28 auf mehr als 32% gestiegen. Die spanischen Landwirte haben sich mit 25 Milliarden Mark verschuldet. Nach Schätzungen werden 50.000 südspanische Kleinbauern ihre Höfe abgeben müssen, weil sie ihre Bankschulden nicht mehr abstottern können.
Der Generalsekretär des Bauernverbandes COAG, Miguel López, rechnet vor, dass die Banken in einem einzigen andalusischen Dorf mit 500 Höfen umgerechnet 18 Millionen Mark gepfändet haben. Zwar habe die spanische Zentralbank die Leitzinsen um einige Punkte hinter dem Komma gesenkt, was den Bauern die Umschuldungen etwas erleichtert habe, doch seine Brandbriefe an die Europäische Kommission sind laut López nicht ernst genommen worden.
Wenn wir von einem Frosteinbruch gesprochen hätten, dann hätten die womöglich gewusst, was das ist. Aber eine Trockenperiode? Nein. Welche Konsequenzen das hat, das wissen die nicht. Somit gab es keinerlei Unterstützung. Nicht vom Staat, nicht von der Landesregierung und schon gar nicht von denen aus Brüssel.
Im Wasserforschungsinstitut CENTA in Sevilla erzählt man dagegen, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand, dass die Bauern längst nicht so arg gelitten hätten, wie sie beklagen. Zufällig zur gleichen Zeit, als die Dürre über Spanien hereinbrach, habe die Europäische Kommission ihre Zahlungen, etwa für Flächenstilllegungen, so erhöht, dass die meisten Bauern mit einem blauen Auge davongekommen seien. Mehr als nur ein blaues Auge fing sich die sozialistische Regierung in Madrid wegen der Dürre ein, und das schon im zweiten Jahr nach dem Ausbleiben des Regens. Dabei lieferte der Wassermangel ja neue Argumente für den nationalen Wasserplan. Zum wiederholten Male haben im April 1995 15.000 Bauern für neue Talsperren und Kanäle demonstriert mit einem Sternmarsch auf Sevilla. Doch zuvor fanden schon weitaus größere Kundgebungen zum Thema Wasser statt, unter ganz anderen Vorzeichen.
Angefangen hatte das mit spontanen Kundgebungen in den katalonischen Häfen. Dort liefen Tankschiffe mit Trinkwasser aus, um den Touristen auf Mallorca weiter zu ermöglichen, was vielen Spaniern längst verboten war, sich täglich zu duschen. Dann forderte der Dachverband von 170 Umweltorganisationen einen Baustopp für Talsperren, weil diese bislang ohne die vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt worden waren. In Zaragoza, der Hauptstadt von Aragonien im Nordosten Spaniens, protestierten im April 1993 130.000 Menschen gegen den geplanten neuen Ebro-Kanal. In Kastilien-La Mancha, im zentralen Hochland, demonstrierten wenige Monate später die Bewohner von 22 Dörfern gegen den Wassertransport gen Süden durch den Tajo-Segura-Kanal. Und ihre Landesregierung hat mehrfach gegen diese Transfers vor dem obersten Gerichtshof geklagt. Die Begründung: Laut Gesetz sei der Aderlass nur dann zulässig, wenn es in Kastilien-La Mancha mehr Wasser als benötigt gäbe. Zurzeit aber litten die Kastilier selbst unter Wassermangel. Als die Regierung 1994 einen abgespeckten Entwurf für die Fortschreibung des Wasserplanes vorlegt, hagelt es weit mehr als 1000 Eingaben. Schließlich attackiert auch die Regierung Portugals den spanischen Wasserplan wegen der geplanten Entnahmen aus Tajo und Duero. Denn diese beiden Ströme, die an der portugiesischen Atlantikküste münden, sind auch für den westlichen Nachbarstaat lebenswichtig.
Das Thema, das die Nation einen sollte, hatte sie gespalten. In Wassergeber und Wasserempfänger, in Nord- und Südspanier und das in einer Situation, in der die Meinungsumfragen auf einen baldigen Machtwechsel hindeuteten. Die Regierung der Sozialisten suchte noch enger als zuvor den Schulterschluss mit den Landesfürsten in ihren südlichen Hochburgen und sie bezichtigte die konservative Opposition, wie auch verschiedene Landesregierungen, einen Keil zwischen die Spanier zu treiben. In einer erregten Parlamentsdebatte entgegnete der Ministerpräsident Aragoniens:
Was unsere Tiefebene betrifft, da sind jene, die offenbar nicht solidarisch sind, alle.
Und er zählte die Namen von 7 Regionen im Norden und Osten Spaniens auf.
Man braucht sich diese Regionen nur anzusehen, um zu wissen, wer hier gewinnen und wer verlieren kann.
Die Investitionsvorhaben nach dem Wasserplan schrumpften fast so schnell wie die Vorräte in den Talsperren.
Die Wassertransfers durch die großen Kanäle wurden rasch um 17% heruntergeplant. Aus 200 wurden 100 neue Talsperren. Und statt 6.000 sollten nun nur noch 2.500 Quadratkilometer neues Bewässerungsland geschaffen werden.
Dann, im Mai 1996, kommt es zu dem lange erwarteten Machtwechsel. Die sozialistische Regierung wird von einem konservativen Bündnis der Volkspartei mit Nationalisten aus Katalonien und dem Baskenland abgelöst. Die neue Umweltministerin Isabel Tocino legt den nationalen Wasserplan vorerst auf Eis, um einen neuen Entwurf auszutüfteln. Unterdessen haben neue Naturereignisse die Lage grundlegend verändert. Mitte Dezember 1995 ist die mehr als 4-jährige Dürre spektakulär zu Ende gegangen. Innerhalb weniger Wochen ist in Andalusien die anderthalbfache Menge des Regens gefallen, der in einem durchschnittlichen Jahr niedergeht. Die Flut ist über ausgedörrte Böden geschossen, hat Straßen und viel fruchtbare Erde mitgerissen. Die Talsperren fungieren plötzlich als Regenrückhaltebecken. Nach nur 2 Monaten erwecken die Stauseen den Eindruck, es habe nie eine Trockenzeit gegeben. Die Flut richtet in Andalusien mehr als 500 Millionen Mark Schaden an. Den Geschäftsführer der Hydrographischen Vereinigung des Guadalquivir reizen die spanischen Klimakontraste zu biblischen Vergleichen. Antonio Silgado.
Nach Zeiten des Überflusses der fetten Kühe, wie es in der Bibel heißt, kommen die mageren Kühe. Und das muss stets bedacht werden. Zurzeit sind alle unsere Talsperren praktisch voll. Aber es ist noch gar nicht lange her, dass wir eine 5-jährige Periode sehr extremer Dürre durchgemacht haben, an deren Ende die Talsperren praktisch leer waren.
Der Wassermanager will den mageren Kühen mit einem Rezept auf die Beine helfen, zu dem 10 neue Talsperren an den Zuflüssen des Guadalquivir gehören, ein Programm für die Sanierung der löchrigen Kanäle sowie eine Kampagne fürs Wassersparen. Und auch Manuel Ruz, oberster Wasserplaner der andalusischen Landesregierung, nennt diese Kombination als Begründung für seine Feststellung:
Die Versorgung der Bevölkerung ist heute auch bei extremer Dürre sichergestellt.
Und das ist eine Neuigkeit. Auch die Verantwortlichen für den Talsperren und Kanalbau reden nun vom Wassersparen. Die Einwohner von Sevilla haben die Lektion schon während der Dürre gelernt und nicht vergessen. Sparsamer Umgang mit dem Nahrungsmittelwasser ist der billigste Weg, um Engpässe wie vor 2 Jahren zu vermeiden. Manuel Ruz.
Heute, da es Wasser gibt, wird in Sevilla und anderswo in Andalusien weniger verbraucht als während der schlimmsten Dürre.
Nämlich 40% weniger im Vergleich zu der Zeit vor der Jahrhundertdürre. Die Stadtverwaltung Sevillas hilft beim Wassersparen nach. Ein wenig. Wer mehr als 17 Kubikmeter pro Wohnung und Monat verbraucht, muss eine Strafgebühr von umgerechnet 90 Pfennig bezahlen. Doch die neue Sparsamkeit der Städte hat sich auf den Gesamtverbrauch kaum ausgewirkt. Der ist immer noch abenteuerlich hoch.
Die 8 Millionen Andalusier verbrauchen ebenso viel Wasser wie 80 Millionen Deutsche. Nach Nordamerika und Russland hat Spanien den dritthöchsten Pro-Kopf-Verbrauch weltweit.
Die privaten Haushalte sind daran nur zu 15% beteiligt. 80% des Frischwassers versickert in der Landwirtschaft. Der Geschäftsführer des Wasserwerkes von Almería, Eduardo del Castillo, folgert.
Die
Politik des Sparens muss also an die Landwirte herangetragen werden, die das meiste Wasser verbrauchen. Tatsächlich gibt es in Almería eine Einsparung, weil jetzt bei der Bewässerung, die hier eine lange Tradition hat, der Pflanze nur noch die Menge Feuchtigkeit zugeführt wird, die sie zum Wachsen braucht. Auf diese Weise gibt es eine Kontrolle.
Del Castillo spricht das Verfahren der Tropfenbewässerung an, das in Israel entwickelt wurde. Dabei wird nicht das ganze Feld beregnet, vielmehr tröpfelt das Wasser aus Rohren zwischen den Pflanzenreihen wohl dosiert auf den Boden. Mit der Tropfenbewässerung ließe sich, wenn sie flächendeckend eingeführt würde, der Wasserverbrauch der Bauern um 90% senken. In Israel gibt es dieses System auf der Hälfte der bewässerten Plantagen, in Spanien nur auf 5% des Bewässerungslandes. Warum sich die Tropfenbewässerung in seinem Land nicht durchgesetzt hat, das erklärt José del Valle, der Geschäftsführer des Wasserforschungsinstitutes CENTA, mit einer einfachen volkswirtschaftlichen Rechnung.
Ein Kubikmeter Wasser, der durch diese Modernisierung der Bewässerungstechnik gewonnen wird, dürfte so ungefähr 600 Peseten kosten. Wenn derselbe Kubikmeter Wasser durch den Bau einer Talsperre gewonnen wird, sind wir bei rund 200 Peseten. Das bedeutet, wenn die Entscheidungen alleine aufgrund wirtschaftlicher Einschätzungen getroffen werden, dann ist nicht die Modernisierung der Bewässerung interessant, sondern der Bau weiterer Talsperren.
Und die müssen die Bauern ganz im Gegensatz zu den Anlagen für die Tropfenbewässerung nicht selbst bezahlen. Deshalb stehen neue Talsperren auf der Wunschliste der Landwirte ganz oben. Bauernfunktionär López.
Das Problem ist, dass es an Talsperrenkapazität fehlt, auch an einer Verbesserung der gesamten Infrastruktur für die Verteilung und Nutzung des Wassers. Denn man darf ja nicht vergessen, dass unser Bewässerungssystem aus Talsperren und Kanälen besteht, ohne irgendein zwischengeschaltetes Regelinstrument. Was uns vorschwebt, das ist, dass das Bewässerungssystem so ausgelegt wäre, als würde man im Haus einen Wasserhahn öffnen.
Dass es im ländlichen Kanalnetz allerorten an Sperrventilen und Schleusen fehlt, dass eine bedarfsgerechte Wasserentnahme deshalb kaum möglich ist, das ist einer der Gründe, warum in Spanien 40% des Frischwassers verloren gehen. Ein anderer Grund sind die zahlreichen Löcher und Risse in den alten Kanälen. Wenn sie geflickt würden, stünde bis zu 15% mehr Wasser zur Verfügung. Ein weiteres Problem, dessen wegen vermutlich ebenso viel Wasser verschwindet, ist der Wasserdiebstahl. Nach Einschätzung des Ökologieprofessors García Novo wird er so gut wie nie geahndet. Er wirft dem Wasserverband des Guadalquivir in diesem Zusammenhang schwerwiegende Versäumnisse vor.
Es gibt keine auch nur im Entferntesten wirksame Kontrolle über die Brunnen, die in Privatinitiative angelegt werden. Bei der Dürre ist das eine Torheit gewesen. Und man weiß nicht, wie viele Brunnen das sind und schon gar nicht, wie viel da abgeschöpft worden ist.
Doch auch im Wasserverband hat ein Umdenken eingesetzt. Laut Statistik für Andalusien wurden die öffentlichen Gelder für den Wasserbau in den vergangenen Jahren zu fast 40% für Reparaturarbeiten ausgegeben. Die Investitionen in neue Talsperren sind dagegen drastisch zurückgegangen, so weiß auch der Ökologe García Novo.
Aber das hat eine starke Lobby auf den Plan gerufen. Die will, dass weitergebaut wird. Es gibt Interessengruppen, die 6-7 Talsperren so bald wie möglich gebaut sehen wollen, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Ich persönlich habe die Umwelteingriffe bei einigen dieser Talsperren begutachtet. Und das sind im Allgemeinen schwerwiegende, unumkehrbare Eingriffe. Und ihr Bau ist nicht abgewogen. Aber außerdem sind sie grundsätzlich unnötig.
Das Thema mit den Umweltauswirkungen ist zwar längst in aller Munde, aber wenn es ums Wasser geht, dann werden die Schäden für den Naturhaushalt in Spanien immer noch verniedlicht. So bestreiten offizielle Stellen zumeist, dass sich der Talsperrenbau gravierend auf die Gewässersysteme auswirke. Und sogar der Ökologe García Novo schildert in vorsichtigen Worten, wie sich der größte andalusische Fluss in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.
Früher waren die Sevillaner daran gewöhnt, dass der Guadalquivir im Winter über die Ufer trat und das Wasser einige Knöchel hoch in den Straßen stand. Seit Jahren strömt der Fluss jedoch sommers wie winters mit dem gleichen niedrigen Wasserstand.
Es ist nicht mehr derselbe Fluss. Die Fische bleiben auf der Strecke, die Wasserqualität, die Ausdehnung, die Ufer, seine natürlichen Aufgaben. Der Guadalquivir und seine Zuflüsse sind eine Ansammlung von gut und gerne 50 Talsperren. Das ist ein anderer Fluss geworden.
Schon jetzt werden im Guadalquivir-Tal fast 85% des Oberflächenwassers abgefangen und verbraucht. Auf ganz Spanien bezogen sind es 40%.
Die Sperrmauern halten die vom Wasser mitgeschwemmte Erde zurück. In den Mündungsgebieten der Flüsse lagern sich kaum noch Sedimente ab. Deshalb erobert sich das Meer dort wieder Land zurück. Mehrere große Naturschutzgebiete sind dadurch in Gefahr.
Einem großen Teil der Grundwasserlagerstätten wird mehr Wasser entnommen, als nachsickert.
In Küstennähe dringt deshalb mehr Wasser ein und verdirbt das Grundwasser auf Generationen hin. Im Inland trocknen wertvolle Feuchtgebiete aus, weil der Grundwasserspiegel sinkt.
Die Wasserwerke, zumeist Privatfirmen in staatlichem Besitz, denken deshalb zunehmend über technologische Alternativen zu Talsperren und Tiefbrunnen nach. Eine Alternative ist die Nutzung von geklärtem Abwasser, eine andere die Entsalzung von Meerwasser. Auf beiden Wegen ist die Stadt Almería einen Schritt voraus. Hier wurde eines der ersten großen Klärwerke in Spanien gebaut und hier ging 1993 die erste Entsalzungsanlage auf der Iberischen Halbinsel in Betrieb.
Für die Touristen im Badeort Cabo de Gata ist die eine gerne besuchte Attraktion. Sie lassen sich vom Werksleiter erklären, wie das Salz unter Hochdruck aus dem Wasser gefiltert wird.
Diese Wasserfabrik beliefert nur den Badeort und einige Nachbardörfer. Sie wurde nicht aus Gründen des Umweltschutzes gebaut, sondern weil das billiger war, als den Ort mit einem Kanal ans Süßwassernetz anzuschließen. Denn das Grundwasser in Cabo de Gata ist so salzig wie das Meer selbst. Aber jetzt ist eine neue Anlage geplant, die fast die Hälfte des Süßwasserbedarfs der Stadt Almería liefern wird. Für das Talsperren- und Brunnenwasser muss die öffentliche Hand etwa 175 Peseten pro Kubikmeter aufwenden, rund 2 Mark. Also ist die Entsalzung durchaus konkurrenzfähig, so rechnet der Wasserwissenschaftler Del Valle vor.
Mit dem letzten Stand der Technik kommen wir auf Kosten von wenig mehr als 100 Peseten pro Kubikmeter. Mit den Kosten für Verteilung, Verwaltung, Schwund und allem, was sich auf den Endpreis auswirkt, sind wir bei wenig mehr als 200. Das ist ein Preis, der für die städtische Versorgung bestens zu verkraften ist. In ziemlich naher Zukunft ist der Preis des entsalzten Wassers auch für die landwirtschaftliche Nutzung verkraftbar.
Die andere umweltschonende Alternative der Brauchwassergewinnung, die Wiederverwertung von geklärtem Abwasser, wird auch ohne gestiegenes Umweltbewusstsein verwirklicht werden.
Laut Vorgabe der Europäischen Union müssen nämlich bis zum Jahre 2000 alle größeren Ortschaften Spaniens an eine Kläranlage angeschlossen sein. Bis 2006 wird der Kläranlagenbau 18 Milliarden Mark verschlingen. Der Wasserwissenschaftler Del Valle versichert:
Unser Abwasser eignet sich nach einer Zwischenbehandlung, die nicht übermäßig teuer ist, für die Beregnung.
Bauernfunktionär Lopez zeigt sich aufgeschlossen für die Perspektive, dass bald Klärwasser auf die Felder rieseln könnte.
Wenn es die notwendigen gesundheitlichen Anforderungen erfüllt, dann sind wir für diese Politik der Wiederverwertung und des Sparens.
Dagegen fordert Ökologieprofessor García Novo, dass das Klärwasser zum größten Teil den geplünderten Flüssen zurückgegeben werden müsse. Denn die Sozialisten hatten die Quote für die Wiederverwertung des Abwassers in ihrem letzten Wasserplanentwurf rasch noch um 40% heraufgesetzt, um eine neue Möglichkeit aufzuzeigen, wie die Bauern auch künftig mit billigem Wasser versorgt werden können. Nach Ansicht des Ökologen sollten die Landwirte jedoch nur in Ausnahmefällen geklärtes Abwasser wiederverwerten dürfen.
Die Verwendung für Zwecke wie den Golf oder die Grünanlagen ist enorm wichtig. Viel wichtiger als für die Landwirtschaft. Warum? Ein Teil der Landwirtschaftsproduktion wird benötigt, nicht aber die teuren, subventionierten Überschüsse, die wir weder verzehren noch exportieren können. So ist es offen gesagt besser, ihre Produktion einzustellen und das Wasser für andere Zwecke zu verwenden.
y aplicar eso a usos alternativos.
Mit dem Hinweis auf die Überschussproduktion der spanischen Bauern schlägt der Professor schwungvoll in ein riesiges Wespennest und trifft zugleich den Kern der Verheißung aus sozialistischer Regierungszeit, dass jeder Spanier nicht nur reichlich und zu jeder Zeit mit Wasser versorgt werden sollte, sondern das für die Verbraucher auch noch fast kostenlos.
In Almería bezahlen die Privathaushalte einen der höchsten Wasserpreise in Spanien, umgerechnet 1,30 Mark pro Kubikmeter einschließlich Abwassergebühr. Zum Vergleich, in Hamburg zahlen die Verbraucher für diese Leistung 7,80 Mark, in Stuttgart 6,90 Mark. Den spanischen Bauern wird je nach Provinz zwischen 1 und 30 Pfennig abverlangt. In jedem Falle nur ein symbolischer Preis. Dazu der Wasserforscher Del Valle.
El precio actual del agua.
Der heutige Preis des Wassers deckt überhaupt nicht die Kosten. In Spanien ist das derzeit ein politischer Preis, ein subventionierter Preis, der überhaupt nicht die Erzeugungskosten in Sevilla deckt.
So wenig wie andernorts. Ist die Verbilligung des Wassers demnach in Spanien ein Gemeinzweck, eine staatliche Aufgabe zum Nutzen aller Bürger? Bauernsprecher López möchte die These vom politischen Preis des Wassers jedenfalls nicht stehen lassen.
Je nachdem. Es gibt viele öffentliche Leistungen, für die man nicht bezahlt und die doch durchgeführt werden. Für die Straßen zahlt man nicht und doch werden sie gebaut. Das alles hängt doch stets von der politischen Fragestellung ab. Bis heute sind bei uns zweifellos alle Infrastrukturmittel im Wesentlichen dem Straßenbau gewidmet worden, nicht wahr?
Je nachdem. Zwar standen in Andalusien für den Straßenbau im vergangenen Jahr fast 600 Millionen Mark zur Verfügung, für den Wasserbau aber immerhin auch 230 Millionen. Zwar fahren die Andalusier kostenlos über ihre nagelneuen, staatlich finanzierten Autobahnen, aber in den Nachbarregionen werden sie von den Betreibern privat finanzierter Autobahnen kräftig zur Kasse gebeten. So muss eine Rechnung des Forschungsinstitutes Center für die Bauern wie eine Drohung klingen.
Ein kostendeckender Wasserpreis würde bei 2 Mark bis 2,50 Mark liegen, einem Zigfachen des Preises, den die Bauern heute bezahlen.
Ob das teuer genug wäre, um die Spanier zu striktem Wassersparen zu erziehen, Center-Chef Del Valle bezweifelt es.
Da bin ich nicht allzu optimistisch, denn das wäre der Preis für ein Glas Bier und somit ein allzu niedriger Preis, als dass sich damit bei uns die Nachfrage nach dem kostbaren Element einschränken ließe.
Auf Liter umgerechnet würde ein kostendeckender Wasserpreis bedeuten, dass die Spanier für 10 Mark die Wahl zwischen einem Liter Bier oder 5000 Liter Trinkwasser hätten. Und anders als beim Bier hätte am Wasser dann noch niemand auch nur einen Pfennig verdient. Der Wirtschaftsanalytiker Pedro Rojo von der Universität Zaragoza hat die Wasserpolitik Spaniens mit der des US-Bundesstaates Kalifornien verglichen. Spanien und Kalifornien sind gleich groß. Hier wie dort fällt gleich viel Niederschlag, gibt es die gleiche Zahl von Talsperren. Die wichtigsten wasserstrategischen Unterschiede?
In Kalifornien sind nur 2 neue Talsperren geplant. Und während der Anstieg des Wasserverbrauches in den nächsten 30 Jahren in Spanien auf 25% geschätzt wird, geht man in Kalifornien von nur 3,5% aus. Pedro Rojo folgert:
Während wir hier immer noch nach den Kriterien des Bau- und Ingenieurwesens wie zur Jahrhundertwende vorgehen, wendet Kalifornien seit 20 Jahren die Kriterien des Sparens und der Wirtschaftlichkeit an, die uns heute als etwas Neues erscheinen.
Ein wirtschaftlicher, also kostendeckender Wasserpreis wäre das Ende vieler tausend spanischer Bauernhöfe, die nur mit großen Mengen fast kostenlosen Wassers betrieben werden können. Dazu 2 Beispiele.
In Südspanien zweigen die Bauern 500 Liter Wasser aus den Kanälen ab, um 1 Kilogramm Weizen zu produzieren und 1000 Liter pro Kilo Mais. Wenn sie für das Wasser den heutigen Erzeugerpreis bezahlen müssten, dann müssten sie alleine dafür beim Weizen pro Kilo 1 Mark aufwenden, um 23 Pfennig zu erzielen, beim Mais 2 Mark, um 27 Pfennig zu erzielen.
Die größte spanische Tageszeitung El País betitelte einen Gastbeitrag über das Wasser:
Es ist so wertvoll, dass es nichts kostet.
Zwar sind die spanischen Bauern im Gegensatz zu den Deutschen ganz überwiegend Anhänger der linken Parteien. Das bedeutet aber keineswegs, dass die neue konservative Regierung den Landwirten jetzt erklären möchte, dass ihr Wasserverbrauch absolut untragbar ist. Denn immer noch leben viele Spanier, nicht nur die Bauern, in dem Bewusstsein, dass die Zukunft des Landes auf Gedeih und Verderb von der Landwirtschaft abhängt, obwohl die Zahlen über den sogenannten Primärsektor eine ganz andere Sprache sprechen.
Fischerei, Land- und Forstwirtschaft tragen zusammen nur noch 3% zum spanischen Volkseinkommen bei und bieten selbst im ländlichen Andalusien nur noch 12% der aktiven Bevölkerung Arbeit. Alleine auf die Landwirtschaft entfallen jedoch 80% des Wasserverbrauches.
Gleichwohl würde eine Politik des Wassersparens, die über höhere Preise gesteuert wird, nicht gleich die gesamte spanische Landwirtschaft in den Ruin treiben.
Spanien bliebe der Welt größter Produzent von Olivenöl und Europas drittgrößter Weinanbieter. Denn weder Weinberge noch Ölbäume brauchen Bewässerungsanlagen. Und auch den hochprofitablen Gewächshäusern zwischen Alicante und Almería würde ein volkswirtschaftlich vernünftiger Wasserpreis von 2 Mark pro Kubikmeter nichts anhaben. Zumal hier schon oft mit der sparsamen Tropfenbewässerung gearbeitet wird.
Daran glauben müssten hingegen jene Bauern, die im trockenen Süden Iberiens Weizen oder Mais, Futtermittel oder Sonnenblumen anbauen. So meint Pascual Riesco, der Forschungsleiter des Wasserinstitutes CENTA.
Für diese Kulturen wird es schwierig, denn die gibt es nicht nur hier, sondern unter günstigeren Umständen auch in Zentraleuropa.
Die konservative Regierung in Madrid ist nicht gezwungen, den Bauern die unbequeme Wahrheit zu sagen. Das wird ihr die Europäische Kommission schon abnehmen. Denn langsam aber sicher kürzt diese die Mengensubventionen für Überschussprodukte, muss das tun, weil das Welthandelsabkommen GATT sonst in Gefahr geriete. Sie wird den Wasservergeudern unter Spaniens Bauern an den Kragen gehen müssen. Die spanische Regierung kann das gelassen abwarten und kann eines Tages den aufgebrachten Bauern mit ausgestrecktem Zeigefinger die Schuldigen am Niedergang der Höfe zeigen. Das sind natürlich die in Brüssel, die nicht einmal wissen, welche Folgen eine Dürre hat. Und wenn die Felder mit dem höchsten Wasserverbrauch erst einmal stillgelegt sind, dann sind die gröbsten Probleme mit dem Wassermangel im spanischen Süden gelöst. Ganz ohne teure Investitionen.